Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Jana Münkel. Herzlich willkommen. In den USA gibt es jetzt einen großen Deal zwischen einem großen Filmstudio und einem großen Kinobetreiber. Und zwar geht es darum, ab wann neue Kinofilme nach dem Kinostart online gestreamt werden dürfen. Spoiler, die dürfen das immer schneller. Und wir fragen gleich einen Kinogeschäftsführer hier in Deutschland, was der davon hält. Ich finde es ja schon gemütlich, ab und zu mich mal abends einfach nur auf die Couch zu hauen und einen Film online zu streamen. Diese Frage, ab wann aber neue Kinofilme, die also neu im Kino gestartet sind, online gehen dürfen, die hat in den USA in der letzten Zeit zu einem ziemlich großen Konflikt geführt. Und zwar zwischen einem großen Kinobetreiber, AMC, und zwischen einem großen Filmstudio, Universal. Bis jetzt war es so, dass Filme online erst ungefähr ab 3 Monaten nach dem Kinostart verfügbar sein durften. Jetzt gibt es aber einen neuen Deal. Und zwar darf Universal Filme, die es eben selber produziert hat, 17 Tage nach dem Kinostart jetzt schon hochladen. Und der Deal hat eine kleine Einschränkung. Da muss dann so viel verlangt werden, wie ungefähr der Eintrittspreis von einem Kinobesuch ist. Also umgerechnet ungefähr 15 bis 20 Euro. Inwiefern das aber Auswirkungen auf die Kinowelt auch möglicherweise in Deutschland haben wird, das möchte ich jetzt besprechen mit Christian Breuer. Der ist der Geschäftsführer der York Kinos in Berlin. Hallo, Herr Breuer.
Hallo, Frau Münkel.
Herr Breuer, dieser Deal, der wird jetzt als große Corona-Innovation oft bezeichnet. Trotzdem frage ich mich, schaufeln sich die Kinos mit so einem Ja zu so einem Deal nicht ihr eigenes Grab?
Nein, das sehe ich erstmal nicht. Also man muss mal sehen, das ist jetzt erstmal ein Deal zwischen zwei Unternehmen und einer von beiden ist mit AMC die weltweit größte Kinokette. Die hat sicherlich kein Interesse, das Kinogeschäft ad absurdum zu führen. Es geht auch aus meiner Sicht jetzt nicht darum, die Sperrfristen, das heißt die Zeit, die ein Film exklusiv im Kino ist, generell anzugreifen. Die soll ja auch weiterhin gelten, nach dem, was wir jetzt wissen. Sondern es geht ja darum, ein ganz kleines Segment, das Sie angesprochen haben, nämlich die Möglichkeit zu schaffen, dass bei bestimmten Filmen ab einer bestimmten Zeit Filme zu einem sehr hohen Preis vorab zu sehen sind. Da sehen wir bis jetzt noch nicht wirklich einen Druck. Bis jetzt gab es solche Angebote vereinzelt schon bei US-Titeln in Deutschland. Im deutschsprachigen Raum hat das nicht funktioniert. Ja. Weshalb wir das trotzdem mit einer großen Sorge sehen, und das ist eher das Spannende, das sind zwei globale agierende Unternehmen, Global Player, die zusammen sind und einen Beschluss gefasst haben. Und worum geht es da? Da geht es, glaube ich, nicht um die Abschaffung des Kinos, damit wird Geld verdient, sondern damit geht es um Konzentration von Verkaufskanäle und Sicherung von Marktmacht. Und ich glaube, sowas muss man immer mit großer Vorsicht begleiten und hinterfragen.
Sie haben jetzt gerade schon erwähnt, einzelne Titel wurden schon online gestartet. Das war zum Beispiel ein Animationsfilm von Universal, der ist in der Corona-Zeit gestartet und zwar eben nur online. Trolls World on Tour heißt der. Der war ein ziemlicher Erfolg, der hat 100 Millionen Dollar eingespielt. Können Filme online also möglicherweise doch ganz gut Geld einspielen? Müssen sich die Leute nur dran gewöhnen?
Ja, sagen wir mal so, das war ja während der Corona-Krise, das war zur Zeit der Feiertagen und vor allem in der USA als Familienfilm ein sehr großer Erfolg. Ich glaube, nicht alles, was wir jetzt beobachten in der Corona-Krise, wird Bestand haben. Nicht alle die Geschäftsmodelle, die jetzt entwickelt werden, werden so haben. Natürlich hätte ein Kino-Release für Universal Sinn gemacht. Das war nur einfach nicht möglich. Andersrum in dem Sinn, natürlich werden jetzt Weichen für die Zukunft gestellt. Also nicht alles, was jetzt kommt, wird auch wieder verschwinden. Von daher sind wir jetzt für den deutschen Markt, sehen wir da noch nicht das große Geschäft. Wir kennen ja auch noch nicht die Details des Deals, der erstmal ja auch nur für die Vereinigten Staaten gelten soll.
Ja, genau. Aber es soll nämlich tatsächlich, Sie sagen es schon, auch einen Deal für Deutschland oder für Europa geben. Der soll jetzt verhandelt werden. Da sind, wie Sie sagen, Details noch nicht bekannt. Wie könnte so ein Deal denn aussehen, damit Sie den akzeptieren würden und dass der Ihnen nicht Sorge bereitet?
Na, aus unserer Sicht zum einen ist die Frage dann, was wird auch anderen Kinos angeboten in dieser Sache, aber vor allem müssen wir was anderes sehen. Wir haben auch in der USA, aber noch viel stärker in Deutschland, in Europa, einen mittelständisch geprägten Kinomarkt. Wir haben auch viele Kinos in kleineren Orten, die heute Filme noch nicht zur Startwoche bekommen, die auch jetzt vielleicht erst in der 3., 4., 5. Woche einen Film bekommen. Und darum geht es ja, da steht ein Global Player, ein Kinounternehmen, das auch hier am Markt ja aktiv ist in Deutschland und sagt dann vielleicht, wenn wir den Film nicht mehr im Einsatz haben, bieten wir den weiter, aber online an. Und dann stehen da andere Kinos dahinter, die ihn erst ab dieser Woche bekommen. Und natürlich beeinträchtigt das deren Geschäft, das Geschäft der kleinen Kinos. Und letztlich werden da Erlöse umverteilt von kleinen Kinos, von kleinen Marktteilnehmern zu großen Marktteilnehmern. Das, was immer passiert bei Monopolisierungsprozesse, die beobachten wir schon vor der Krise, vor der Corona-Krise. Und jetzt ist das, was wir erwartet haben, dass sich das beschleunigt. Und deshalb sehen wir vor allem mit Sorge, dass es faire Marktbedingungen geben muss. Es kann nicht sein, dass einzelne große Unternehmen vorgeben, wie die Marktkonditionen sind, sei es bei der Filmbelieferung für Kinos, sei es andersrum, dass den Kinos aufgegeben wird, ein Film, wie oft der in welchen Vorstellungen, vielleicht sogar in allen Sälen eines Kinos laufen muss. Das geht nämlich dann auch, um andere Marktbewerber zu verdrängen, sei es kleine Kinos oder sei es kleine Verleiher. Und dann ist am Schluss der Leidtragende der Besucher, wir alle, weil wir weniger Kino- und Programmvielfalt haben. Und letztlich dann auch am Schluss die Demokratie, weil gerade diese Programmvielfalt macht ja auch aus, dass es Filme sind, die jenseits des Mainstreams und jenseits der Mainstream-Gedanken sind und die sich auch kritisch mit Gesellschaft und Politik auseinandersetzen.
In den USA dürfen Kinofilme von Universal künftig schon nach 17 Tagen online gestreamt werden, statt bisher nach 3 Monaten. Über die möglichen Auswirkungen auch auf das deutsche Kino habe ich mit Christian Breuer gesprochen. Der ist der Geschäftsführer der York Kinos in Berlin. Danke, Herr Breuer.
Ja, vielen Dank.
Die Nudel, die hat für mich zumindest in der Corona-Zeit tatsächlich eine ganz neue Bedeutung gekriegt. Wenn man in den Supermarkt gegangen ist, hat man diese gähnend leeren Regale gesehen. Und ich würde sagen, die Nudel lässt niemanden so richtig kalt, auch die Comiczeichnerin Anna Haifisch nicht. Und sie fand die Nudel so bedeutsam, dass sie der Nudel sogar ein komplettes Cartoon gewidmet hat, zusammen mit ihrer Künstlerkollegin Stefanie Leinhoos. Und dieses Cartoon heißt Gnocchi Gnocchi Who's There? Und im Vorwort, da werden ausgebreitet, dass sie große Feelings for Pasta hat. Frau Haifisch, ich habe hier jetzt mal ein paar Nudeln mitgebracht, ein paar Spaghetti, ein paar von diesen Schmetterlingsnudeln, so ein paar gerollte. Welche Feelings sind denn da am größten für Sie?
Ja, also ich bin, wenn ich die hier vor mir habe, dann sind das auf jeden Fall die Verfalle. Die schauen mich schon so an und ich meine, da fehlen wirklich nur noch 2 Augen, ein kleiner Schnurrbart und schon hat man ein ziemlich freundliches Gesicht. Und ja, Steffi und mich hat das extrem erheitert, darüber nachzudenken.
Ja, diese Augen und die Schnurrbärte, die spielen tatsächlich in dem Cartoon eine große Rolle. Sonst zeichnen sie eher Tiere. Warum aber eben wirklich den ganzen Cartoon mit Nudeln, mit Augen und Schnurrbärten?
Ja, das hing tatsächlich mit Corona zusammen, weil ja, also Nudeln war plötzlich ein Riesenthema, haben überall gefehlt. Und es ist aber auch gleichzeitig so ein Lebensmittel, was immer da ist für einen, was auf einen wartet unter der Spüle, in den dunkelsten Stunden, in den ärmsten Zeiten. Und ja, ich glaube jetzt, das hat also uns vor allen Dingen auch in unserer Studentenzeit total begleitet natürlich.
Nudeln mit Pesto.
Ja, logisch.
Ja, Ihr Cartoon macht großen Spaß, sich anzuschauen. Ich würde sagen, ja, Sie haben da wirklich viele kleine Alltagssituationen so verarbeitet. Also man hat da zum Beispiel so besoffene Tagliatelle, die nach dem Partymachen ein Taxi rufen wollen. Oder so eine kleine Nudel, die so mit so kleinen, runden, schmachtenden Augen vor so einem Plakat mit Tomatenwerbung steht. Wie kamen Sie denn auf diese kleinen Szenen? Einfach wirklich durch Nachdenken? War das assoziativ oder harte Arbeit?
Also das ging eigentlich relativ schnell, weil natürlich, wir, als wir Nudeln angeschaut haben, da kamen uns sofort Geschichten hoch. Und also allein die Form, also Steffi ist ein ganz anderer Ansatz von Zeichnung und ist viel formaler, so im Strich und auch vom Inhalt her. Ich komme mehr vom Cartoon. Und ja, ich meine, das spricht uns beide gleichermaßen an. Und wenn man so eine Spaghetti sieht, die dann so lapprig irgendwo liegt, das geht mir schon irgendwie zu Herzen.
Also wirklich Nudel-Feelings so. Was ich auch interessant fand, war, dass in diesem Cartoon tatsächlich keine Narration gibt. Also ich habe den Titel gelesen, der heißt ja eben, wie gesagt, Gnocchi Gnocchi Who's There? Da hatte ich im Kopf irgendwie so eine Gnocchi mit Augen, die da irgendwie sowas erlebt. So ist es nicht, sondern wirklich diese kleinen, ja, viereckigen Miniszenen. Ist das bewusst gewesen so oder hat sich das
auch entwickelt? Ja, also dadurch auch, dass wir das Buch auch recht schnell machen wollten, dass das jetzt nicht unbedingt eine große Bürde wird, hatten wir halt beide diese kleinen Szenerien und haben dann immer die Zeichnungen nebeneinander gehalten, was irgendwie gut eine Doppelseite ergibt und haben dann, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden, dass man sich durch das Buch so durchhangelt, auch ohne eine durchziehende Erzählung.
Ja, und diese Nudeln, die schaffen es tatsächlich nur mit diesen Augen irgendwie Gefühle zu vermitteln. Mir ins Auge gesprungen ist tatsächlich so, eine Cannelloni so Aloni, so ist der Titel, also so eine Mini-Nudel, die da ganz allein in so einem Flugzeugcockpit sitzt und man weiß nicht so ganz, darf das Flugzeug starten, was macht die da und wie sind sie auf diese Witze gekommen? War das auch einfach so ein Notieren? Okay, ja.
Ja, das mit den Witzen ist so eine Sache, dass ich liebe ja die New Yorker Cartoons, ich schaue mir die unglaublich gern an. Ich bin aber selber extrem schlecht in so One-Panel-Gag-Cartoons. Das liegt mir überhaupt nicht und deshalb mag ich es, glaube ich, auch so sehr. Und das ist natürlich so eine kleine Anlehnung daran. Ich weiß nicht, ob jetzt jede Seite urkomisch ist, aber also so die Hoffnung ist so ein bisschen so, dass das natürlich eine Tragik-Komik irgendwie ergibt. So die Kombination aus Wort und Bild. Und das ist ja sehr spärlich und teilweise auch sehr, vielleicht so ein bisschen... auch teilweise unverständlich, aber irgendwie hoffe ich oder hoffen wir, dass das so einen Sinn ergibt am Ende.
Den Druck, der ist auch relativ auffällig, der ist so ein bisschen, ja, ich würde fast sagen, so grisselig oder so, wie so ein Fernsehbildschirm, der flackert. Dieser Druck nennt sich Risografie. Klären Sie mich auf, was ist das genau?
Das ist ein Verfahren, das ist so ein bisschen, steht so ein bisschen zwischen Siebdruck und einer Kopiermaschine und das lockt Künstlerinnen seit jetzt vielleicht so 10 Jahren extrem an, einfach weil es recht schnell geht. Man kann größere Auflagen drucken und vor allem gibt es da einfach fantastische Farben und auch so Mischtöne. Und das ist halt auch vor allen Dingen für so Kleinstverlage, wie jetzt, das Buch ist jetzt bei Colorama erschienen in Berlin, ist das ein kleiner Verlag von Johanna Majerski. Und also da ist es einfach möglich, jetzt eine Auflage von 750 Stück zu drucken, irgendwie in so einer, irgendwie einer schönen Haptik.
Die Farbe haben Sie relativ genau getroffen. Also das Comic, ich kann es mal gerade beschreiben, es ist sehr bunt, also viel Blau, viel Rot, aber eben auch tatsächlich viel Gelb. Und ich halte es mal gerade nebeneinander. Ich habe hier diese Original-Nudel und die Nudel aus dem Comic. Das trifft es ganz gut.
Ja, ja, mussten das sollte da so
viel,
sein.
Mussten Sie da viel mischen, um die Farbe zu treffen?
Naja, das ist so ein relativ reines Gelb. Ich glaube, Johanna hat da vielleicht so auf 90% geschaltet, dass es vielleicht nicht ganz so sehr knallt, dass man vielleicht so ein bisschen auf den Nudelton kommt. Aber klar, das war natürlich totales Anliegen. Und das ganze Buch ist, also es ist ein gelbes Siebdruckcover, hat so eine Spiralbindung, die so ein bisschen Fusilli-mäßig ist. Und um dem Ganzen so ein bisschen was draufzusetzen, noch so ein Lesebändchen, wie so eine kleine Linguine mit Augen drauf. Und ja, das ist halt möglich, mit so einem recht kleinen Verlag so ein, irgendwie so ein schrulliges Objekt zu machen.
Ich würde sagen, komplett durchgenudelt, sorry, das schlechte Wortspiel. Gnocchi Gnocchi Who's There heißt das neue Cartoon von Anna Haifisch und Stefanie Leinhoff, ist im Verlag Colorama erschienen, in der Auflage von 750 Stück und das ist erwerblich für 18 Euro.
22.
Ah, 22. Danke für die Korrektur. Und wer sich das jetzt im Original anschauen möchte, heute gibt es eine Release-Party in Berlin im Hopscotch Reading Room. Ab 19 Uhr geht's los. Danke, Anna Haifisch, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat heute Michael Leverkus.
Mit einem Corona-Konzertexperiment nimmt der Musiker Tim Bensko am Projekt Restart 19 teil. Bei Restart 19 werden Kulturveranstaltungen simuliert. Jeder Teilnehmer erhält einen sogenannten Tracer, der die Abstände zu den anderen Personen misst. Das erläuterte Stefan Moritz von der Uni Halle im Deutschlandfunk Kultur.
So können wir im Nachhinein sagen, wer hatte wie lange Kontakt mit welcher anderen Person und können dann erstmalig messen bei so einer Großveranstaltung, wie viele Kontakte hat denn ein einzelner Teilnehmer überhaupt? Und vor allem ist uns wichtig, wo finden die eigentlich statt? Ist es der Tribünenbereich? Ist es der Eingangsbereich? Ist es vielleicht beim Catering? Das sind also so essentielle Punkte, denn darauf basieren ja die Hygienekonzepte, die wir entwickeln wollen, um dann also so eine Veranstaltung eben sicherer zu machen und letztlich die Kontakte runter zu reduzieren.
Am 22. August wird das Experiment mit dem Musiker Tim Bensko in Leipzig durchgeführt. Der US-Bürgerrechtler John Lewis wird heute in Atlanta bestattet. Die Trauerfeier findet in der Kirche statt, in der früher Martin Luther King gepredigt hatte. Dort wird der frühere US-Präsident Barack Obama die Grabrede für Lewis halten. Für Lewis war der Bürgerrechtler Luther King Vorbild. Dieser habe ihn zu dem gemacht, der er war, hatte er in seiner Autobiografie geschrieben. Im Ringen um Wahlrechte organisierte er mit King 1965 die Protestmärsche von Selma nach Montgomery. Sie bildeten den Höhepunkt der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. John Lewis war mehr als 3 Jahrzehnte im US-Kongress tätig. Er starb Mitte Juli im Alter von 80 Jahren. Jackie Karuti aus Kenia wird mit dem Henrike Groß Art Award ausgezeichnet. Ihr Werk berge eine besondere poetische Dimension. Sie interessiere sich für Erkundungen von Technologien und Betrachtungsweisen, so die Jurybegründung. Karuti setzt sich in ihren Projekten mit den Themen Tod, Sexualität und Identität auseinander. Ihre Kunstprojekte realisiert sie mit Videos, Zeichnungen und interaktiven Performances. Der Preis wird vom Goethe-Institut und der Familie Groß für afrikanische Künstler vergeben und ist mit 20.000 Euro dotiert. Damit soll die vielfältige afrikanische Kunstszene und eine multikulturelle Gesellschaft in Afrika gefördert werden. Mit der Initiative Changemakers.film setzen sich Filmschaffende zum grünen Drehen ein. Vor dem Hintergrund der globalen Klimakrise wollen sie damit einen Beitrag für klimaneutrale Film- und Fernsehproduktionen leisten. Eine freiwillige Selbstverpflichtung listet Möglichkeiten auf, mit denen eine Verringerung des CO2-Verbrauchs bei Dreharbeiten erreicht werden kann. Klimaschädliche Arbeitsweisen am Set könnten vor allem in den Bereichen Transport, Unterbringen und Technik reduziert werden. Changemakers.film ist eine Initiative der Regisseurin Laura Fischer und den Schauspielern Miriam Stein, Felina Rogan und Moritz Vierbohm. Zu den Unterstützern gehören unter anderem der Produzentenverband, die UFA und die Film Commissions.
Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur.
Mit Jana Münkel. Hey! Donnerstag ist Kinostarttag und wir schauen gleich, was die neue US-Komödie The King of Staten Island von Judd Apatow so drauf hat. Der US-amerikanische Regisseur Judd Apatow, der ist bekannt für seine Filme, zum Beispiel Jungfrau 40 männlich sucht oder auch Beim ersten Mal. Ab heute läuft sein neuer Film in den deutschen Kinos, The King of Staten Island heißt der. Der wird bezeichnet als Dramödie, also Mischung aus Drama und Komödie. Und es geht um einen Typ Mitte 20, der möchte unbedingt Tattoo-Künstler sein. Und der wird auch ziemlich oft auf seine Tattoos angesprochen.
Ich stehe auf deine Tattoos. Was bedeuten die Nummern?
An dem Tag ist mein Dad gestorben. Er war Feuerwehrmann. In einem Feuer, vor 17 Jahren.
Oh mein Gott, tut mir voll leid.
Ach Quatsch, wieso? Alles super.
Klopf, klopf.
Wer ist da? Nicht dein Dad.
Ja, das ist so das Setting, in dem der Film stattfindet. Und bei mir im Studio ist jetzt der Filmkritiker Bert Rebhandel. Herr Rebhandel, wir haben jetzt ein paar Sachen gehört über den Film. Was sollte man aber noch zum Inhalt wissen?
Ja, also dieser junge Mann, Scott, ist nicht nur Tattoo-Künstler, sondern er ist eben auch ein Repräsentant, wie ich finde, einer bestimmten Generation, nämlich von jungen Leuten, die so ein bisschen warten, ins Leben einzusteigen. Er ist ja bei seiner Mutter, er möchte nicht ausziehen von zu Hause und er kifft sehr gern. Und ich glaube, er ist damit schon so etwas wie ein Generationenvertreter auch. Und ihm steht eine Generation gegenüber, die Elterngeneration. Das sind eben Leute, die das typische Amerika vertreten. Und wie diese beiden Generationen zusammenfinden, das ist für mich das Thema des Films.
Jetzt wird diese Hauptfigur Scott von Pete Davidson gespielt. Der ist in Deutschland noch nicht so bekannt, wenn ich das richtig sehe. Schafft es aber dieser Pete Davidson die Komik dieses Films, die der ja übertragen soll, schafft er es, die Komik mitzutragen?
Ja, absolut. Er ist natürlich die zentrale Figur. Ich musste auch erst einmal ein bisschen nachschauen. Mir war er auch nicht so geläufig. Tatsächlich hat Judd Apatow aber den Film mit einer ganzen Reihe von Komikern besetzt, die in Amerika alle sehr berühmt sind. Zum Beispiel gibt es auch eine männliche Hauptfigur, der heißt Bill Burr. Den kannte ich auch gar nicht. Der ist ganz großartig. Und die weibliche Hauptrolle spielt Marisa Tomei. Das ist eine sehr gute Schauspielerin, die nicht einschlägig als Komikerin bekannt ist, die aber ein großes komisches Talent hat, sodass also Pete Davidson da auch durchaus unterstützt. Hat.
Jetzt waren wir schon bei Pete Davidson. Was auch noch interessant ist zu wissen über den Film ist, dass Judd Apatow auch biografische Details von dem Schauspieler Pete Davidson tatsächlich mit einwebt. Also auch er hatte einen Vater, der Feuerwehrmann war, der am 11. September umgekommen ist. Wie sehr zieht sich das durch?
Ja, das ist so ein im Hintergrund des Films sehr wichtig. Das ist tatsächlich, der Film ist, glaube ich, entstanden, weil Apatow mit Davidson arbeiten wollte. Und er ist eben tatsächlich auf Staten Island aufgewachsen, also in New York, aber in einem Teil von New York. Und das ist auch wiederum eine Pointe des Films, von der man von Manhattan fast nichts mitkriegt eigentlich. Man lebt dort wie in der Provinz eigentlich. Und ich glaube, Davidson hat da sehr viel von dem, was ihn in seiner Jugend bestimmt hat, eben mit eingebracht. Und die Geschichte mit dem verstorbenen Vater, dem Feuerwehrmann, ist auch für die Geschichte des Films jetzt zentral.
Sie haben gerade schon die Mutter des Hauptdarstellers erwähnt. Wie steht es um Frauenrollen? Weil jetzt doch die Hauptrolle ist doch auch ein Mann. Gibt es da starke Frauenrollen, vielleicht abgesehen von der Mutter noch?
Es gibt noch eine zweite, aber tatsächlich ist Marisa Tomei, diese Margie, eben die Mutter von dem Helden, wenn man so einem Anti-Helden, ja, die ist wirklich die starke Frau in dem Ganzen. Das ist eine ganz tolle Frauenrolle, auch für eine Schauspielerin, finde ich, die bis jetzt immer unterschätzt wurde, Marisa Tomei. Aber es ist schon, das muss man schon berücksichtigen, es ist ein Männerfilm, denn dieses Milieu bei der Feuerwehr, das ist auch sehr männlich dominiert. Da gibt es natürlich auch Frauen, aber es ist ein Film über Männer zuerst einmal.
Was ich auch spannend fand, ist, dass die Kritik zu dem Film sehr gespalten war. Also es gab Menschen, die haben den gefeiert, haben gesagt, der schönste Film des Sommers. Aber in den USA speziell gab es auch eine Kritik. Da war die Rede von frustrierendem, formlosen Film. Was sagen Sie?
Ja, ich war dann, als ich den Film gesehen habe, sehr beeindruckt. Ich mag Judd Apatow. Ich glaube, diese verhaltene oder die negative Reaktion vieler amerikanischer Kritiker vor allem könnte damit zu tun haben, dass wir von Judd Apatow Komödien gewöhnt waren, die so ein bisschen radikaler waren und auch ein bisschen skandalöser eigentlich waren. Und das ist eine sehr humanistische, warmherzige Komödie. Und viele sind vielleicht ein bisschen enttäuscht. Mir gefiel aber gerade das sehr gut.
Der Filmkritiker Bert Rebhandl über den neuen Film von Judd Apatow, The King of Staten Island. Der ist ab heute im Kino zu sehen und auch gleichzeitig kommt er raus als Stream, also als Video on Demand. Und ja, schauen Sie selbst. Gucken Sie selbst, ob es der schönste Film des Sommers ist oder ein frustrierender, formloser Film. Vielen Dank, Herr Rebhandl, für das Gespräch.
Ich danke auch.
Fundstück.
Die Stimme erlaubt einen Blick ins Innerste von Menschen und verrät auch etwas über deren Wohlbefinden. Gehört eine Stimme zu jemand Unbekanntem und kommt etwa aus dem Radio oder Telefon, regt sie auch zu Gedanken an, was für eine Persönlichkeit sich dahinter verbirgt. Der US-amerikanische Künstler Peter Rose beschäftigte sich in seinen frühen Arbeiten mit solchen und anderen Aspekten von Wahrnehmung. Mit dem Schauspieler und Dramaturg Fred Kerchak hat er 1985 die Verbindung zwischen auf Bildschirmen gezeigten Gesichtern und ihren Stimmen thematisiert, in dem Stück Vox.
That you hear is not coming from the face that you see. The voice that you hear is coming from the loudspeakers in the room in which you are seated. And although the illusion of the generation of the voice that you hear via the face that you see is compelling, the fact is, the apparent synchronization of the voice that you hear with the face that you see is completely accidental.
Ein Fundstück von Paul Paulun. Achtung, hier kommt jetzt Computerspiel-Sound aus den 90ern. Ja, das war ein Sound aus einem Computerspiel namens Gayblade aus dem Jahr 1992. Das ist ein Spiel über Schwule, Lesben und Drag Queens und die führen Krieg gegen homofeindliche Polizistinnen und Polizisten und gegen erzkonservative Prediger. Und das machen sie mit sehr besonderen Waffen, und zwar mit Kondomen und High Heels. Über die Wiederentdeckung dieser queeren Spiele möchte ich jetzt mit der Gaming-Expertin Sarah Rudolph sprechen. Hallo, Frau Rudolph.
Hallo.
Das klingt jetzt erstmal weird und wild, würde ich sagen. Kondome und High Heels. Wie sieht dieses Spiel denn konkret aus, wenn ich das spiele?
Das Spiel basiert auf diesen klassischen Pen-Paper-Rollenspielen, die ja Anfang der 90er so sehr, sehr beliebt waren. Es beruht ein bisschen auf Dungeons & Dragons, daran erinnert es ein bisschen. Am Anfang würfelt man die Stärken und Schwächen seiner Spielfiguren und bildet so ein Team, das sich dann Runde um Runde durch diesen Dungeon kämpft und dabei diesen Gegnern begegnet und auch da würfelt man wieder und benutzt Items, die man unterwegs findet. Das sind dann zum Beispiel Kondome oder High Heels. Das Spiel ist ursprünglich als ein Mainstream-Spiel, so ein klassischer Dungeon Crawler, entwickelt worden, aber er hatte leider einen schlechten Vertrag und konnte kein Geld damit verdienen. Und dann hat er sich gedacht, dass er irgendwie was Positives daraus macht und hat diese sehr abgedrehte, bisschen überzogene Parodie daraus gemacht, indem er eigene Erfahrungen einfach verarbeitet hat. Also er hat seine Jugend irgendwie in ländlichen Kalifornien war sehr schwierig. Er hat es viel, viel Homofeindlichkeit erlebt und hat dann diese Menschen, also zum Beispiel die brutalen Rednecks oder diese erzkonservativen Prediger und die homofeindlichen Polizisten als Gegner in dieses Spiel gebaut und diese klassischen als negativ dargestellten Dingen aus der queeren Szene als positiv dargestellt und meinte, dass er damit tatsächlich davon geheilt ist ein bisschen.
Klingt gut, so Realitätsbewältigung im virtuellen Raum sozusagen.
Oh.
Das wird jetzt oft bezeichnet, also Gayblade jetzt konkret, als erstes queeres Computerspiel. Ist es das denn wirklich?
Ich glaube, Gayblade hat diesen Titel für sich bekommen, weil es sehr viel Aufmerksamkeit damals schon bekommen hat. Also es wurden Zeitungsartikel darüber geschrieben, es gab Reviews in den 90ern, es ist sogar in Deutschland ein deutschsprachiger Artikel im Spiegel erschienen. Aber so sicher kann man da nicht sein, beziehungsweise doch, wir sind sicher, dass es das nicht ist. Zum Beispiel gibt es das Spiel Caper in the Castro von 1989 schon, also 3 Jahre früher, über das damals gar nicht so viel berichtet worden ist. Es wurde so ein bisschen unter der Hand über Newsgroups verteilt als Charityware. Also man musste für eine AIDS-Stiftung oder ähnliches spenden und mit dem Nachweis bekam man dann diese Disketten zugeschickt. Und es ist wahrscheinlich, dass es da sogar noch mehr gibt, vielleicht sogar noch früher, aber es gibt da sehr wenig Wissen drüber. Es ist sehr wenig archiviert worden aus dieser Zeit. Und die beiden Spiele, von denen wir jetzt hier sprechen, sowohl Caper in the Castro, das ist ein Mystery um eine lesbische Detektivin, galten lange als verschollen. Also auch darüber wurde mehr geredet, als sie tatsächlich da waren. Und Adrian Shaw vom LGBTQ Gaming Archive, das ist ein Projekt, das versucht, so viel wie möglich zu archivieren und so viel Informationen über LGBTQ-Themen in Videospielen zu sammeln. Die hat damals Kontakt mit den EntwicklerInnen aufgenommen, also sowohl Ryan Best, der Gayblade gemacht hat, als auch CM Ruff, die Caper in the Castro gemacht hat. Und hat halt versucht, darüber mehr rauszufinden. Und dann ist so ein bisschen was ins Rollen gekommen.
Jetzt könnte man ja auch sagen, das ist eine Nische für LiebhaberInnen sozusagen. Warum ist es denn Ihrer Meinung nach aber wichtig, dass diese Spiele wieder zugänglich gemacht werden?
Wie ich eben schon gesagt habe, es gibt da sehr wenig Wissen über diese frühe Zeiten, über die späten 80er, 90er, was es da überhaupt gab an queeren Videospielen. Und das ist ein ganz großes Problem von digitaler Geschichte, dass das Internet nämlich sehr wohl vergisst. Also wir denken immer, wurden auch vielleicht alle davor gewarnt oder haben unsere Kinder davor gewarnt, dass wenn du einmal was ins Internet schreibst, dann ist das für immer da. Aber das stimmt gar nicht. Und gerade als so empfundene Nischenthemen wie Videospiele und queere Themen, die wurden ja lange gar nicht ernst genommen. Also der kulturelle Wert wird teilweise bis heute noch abgesprochen. Und deswegen sind diese Sachen noch viel weniger zugänglich ist. Wir wissen viel weniger darüber. Es gibt kaum archiviertes Wissen und ganz viele Leerstellen. Und dadurch ist ein großes Loch im kollektiven Gedächtnis. Und viele Kämpfe müssen immer wieder geführt werden. Es gibt immer wieder die gleichen Diskussionen, was vielleicht nicht nötig wäre, wenn so viele Fragen eigentlich schon geklärt sind, wenn so viele Dinge schon durchlitten wurden und schon gemacht wurden und wir eigentlich nicht immer wieder die gleichen Kämpfe führen müssen.
Die Gaming-Expertin Sarah Rudolph über Gayblade, eines der ersten queeren Computerspiele aus den 90ern. Vielen Dank.